Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Ich habe einige Community Manager erlebt, die den Job nur 1-2 Jahre gemacht haben. Ich habe welche erlebt, die den Job ganz an den Nagel gehängt haben, weil sie einfach nicht mehr konnten, weil sie fertig waren. Deswegen finde ich es mega wichtig, dass Redaktionen gerne mit Praktis, mit Werkstudenten arbeiten, aber eben auch wirklich Leute in Redaktionen sitzen, die Community Management leben, die wissen, was zu tun ist, die Experte sind. Das Ziel muss nicht sein, wir löschen Kommentare, wir verbergen Kommentare, sondern das Ziel Community Management heißt, uns interessiert, was ihr schreibt, wie ihr denkt. Und wir wollen einfach gerade in der heutigen Zeit ernsthaft in den Dialog gehen. Und das ist für mich gerade in der Redaktion das, was unfassbar wichtig ist.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für Journalistinnen in Deutschland. Und heute fragen wir uns, warum werden die Leute, die Community Management machen, immer noch nicht ernst genommen?
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert vom Karrieretag Medienkarriere NRW. Du willst in der Medienwelt durchstarten, weißt aber noch nicht, wo dein Platz ist? Dann kommt hier eine dicke Empfehlung, und zwar der Karrieretag Medienkarriere NRW am 6. November 2025 in Düsseldorf. Dort triffst du 20 Medienunternehmen aus ganz NRW, von RTL über WDR, die Rheinische Post, Radio NRW bis hin zu 4.0 und Unbound Media. Es sind wirklich alle da und du kannst dich direkt mit potenziellen Arbeitgebern vernetzen. Dich erwarten spannende Panels, Workshops, eine Q&A-Session mit echten Medienprofis, die dir ehrliche Einblicke geben und Tipps verraten, die sie selber gern früher gehabt hätten. Also das, was wir hier im Podcast tun, aber komprimiert auf einen Tag und eben mit der Möglichkeit zum direkten Austausch. Kleines Add-on noch, bring gerne mal deine Bewerbungsunterlagen mit und lass sie vor Ort professionell checken und verbessere so deine Chance auf dem Markt. Der Karrieretag bietet einfach einen guten Einblick in die Medienwelt und ey, wer weiß, vielleicht bringt dich der Tag noch auf Job-Opportunities, die du so gar nicht auf dem Schirm hattest. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind aber begrenzt, also jetzt schnell anmelden unter medienanstalt-nrw.de/medienkarriere. Der Link ist natürlich unten in den Shownotes, ihr wisst Bescheid. Und jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Karrieretag Medienkarriere NRW. Hallo Ann-Kathrin, es fühlt sich unfassbar lang an, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Und vor allem, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich muss mal in den Kalender gucken, wann kam denn die letzte Folge? Am 13. Juli.
Am 13. Juli kam die letzte Folge. Es fühlt sich irgendwie lang, es fühlt sich irgendwie kurz an. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir beide miteinander sprechen, man muss ja auch dazu sagen, so gern ich dich auch habe, wir telefonieren jetzt nicht unbedingt in der Freizeit. Nee. Dann fühlt es sich trotzdem irgendwie an, als ob wir gerade gestern das letzte Mal gesprochen haben. Und ja, also es ist so eine ganz weirde Mischung aus Muscle Memory und irgendwie die Kindheitsfreunde, die du da anrufst. Ich meine, du hast mir ja gerade gesagt, ich bin ja sehr schlecht in Mathe, dass der nächste Podcast, die nächste Folge schon die 50. ist. Das muss man sich auch mal vor Augen führen.
Ja, okay. Das stimmt, da werden wir uns was Großes überlegen.
Ja, da müssen wir dann vielleicht auch nochmal überlegen, weil wir sehr, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns gerne an druckausgleich@journalist.de oder unter Social Media.
Live aus dem Gewandhaus Leipzig, Druckausgleich, 50 Folgen. So,
wer weiß, da müssen wir vielleicht mal mit Chefe reden. Aber wie gesagt, es ist total crazy, wir kennen uns schon so lange, wir arbeiten schon so lange zusammen und gleichzeitig sprechen wir irgendwie alle nur ein paar Wochen.
Ja, aber das ist ja auch wie in so einer langjährigen Beziehung, weißt du? Also da.
Okay, Disclaimer, Luca und ich sind nicht zusammen, wir waren nie zusammen. Wir haben uns, glaube ich, insgesamt 4-mal in unserem Leben, ein bisschen mehr, aber wir haben uns noch nicht.
Bisschen öfter.
Aber
Im Gegensatz zu unserem Auftraggeber, Matthias Leibe vom Journalist, den wir auch in Staffel 5 immer noch nicht persönlich getroffen haben. Noch kein einziges Mal. Wir wissen nicht, ob er wirklich existiert. Wir wissen nicht, ob er wirklich beim Journalist arbeitet.
Ob er nur ein KI-Avatar ist.
Aber es kommt jeden Monat Geld aufs Konto. Also ganz ehrlich, unterm Strich ist auch in Ordnung.
Du hast ein neues Leben. Wenn diese Folge rauskommt, ich bin so gespannt, ja, das alles wiederum in der Folge danach zu hören. Du wirst einfach ein komplett anderes Leben haben. Ich meine, bei mir hat sich schon viel getan. Ich werde einen Jobwechsel hinter mir haben, wird man dann irgendwo wahrscheinlich auch irgendwie nachlesen können. Aber bei dir, Junge.
Ja, ich werde, wenn diese Folge rauskommt, werde ich mich in Elternzeit befinden. Und werde ganz viel Freude haben an einem neuen Wesen, was dann bei uns wohnen wird. Ergo unser Kind. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das wird bestimmt ganz, ganz toll. Und das wird ganz ruhig und voll gemütlich, die Zeit. Und mit viel
Schlaf. Genauso wie der Journalismus so eine ganz tolle Branche ist, in der alle voll aware für Mental Health sind. Und so. Ja, gaslighte dich selbst.
Aber tatsächlich werde ich dann bis November erstmal in Elternzeit sein. Und dann nächstes Jahr will ich auch nochmal in Elternzeit sein, aber da sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Und das ist bei mir passiert und das ist irgendwie ganz, ganz cool. Und ist ja auch irgendwie der nächste Schritt zum Erwachsenwerden, wa?
Ich glaube, es war fast vor einem Jahr, wo wir die Folge aufgenommen haben. Wann endlich erwachsen? Fragezeichen so. Das war ungefähr der Take. Total verrückt, was da so in einem Jahr passiert. Aber heute ist noch nicht der Tag, an dem wir zurückblicken wollen auf 49 Folgen, Druckausgleich etc.,
sondern
wir haben ein Thema heute mitgebracht. Ich glaube, ich hatte das schon 5-mal auf dem Zettel und wusste nicht, passt es zu unserem Zuschnitt, und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr habe ich eigentlich kapiert, auf jeden Fall ist es eigentlich blamabel, dass wir erst so spät darüber sprechen, weil dieses Thema so essentiell für junge Medienschaffende, junge JournalistInnen ist und gefühlt jeder schon mal in dieser Position war. Ich weiß nicht, ob du, aber darüber werden wir reden. Community Management.
Also es geht um den Job des Community Managers, der Managerin im Journalismus. Und ich glaube, wir haben deshalb auch nicht drüber gesprochen, weil wirklich in meinem Kopf war die ganze Zeit voll die stereotype Sichtweise. Mhm. Und ich denke, das wird sich heute im Laufe der Folge verändern.
Hoffen wir.
Genau, weil in meinem Kopf ist immer so, Community Management, klar, braucht's.
Punkt.
Aber das ist halt der klassische Job für studentische Hilfskräfte, PraktikantInnen. Die haben da was zu tun, ne? Das ist auch wichtig, dass es das macht, aber dafür braucht man ja erstmal keine tiefer gehenden Skills. So, das ist mein Stand der Dinge. Ich denke, das wird sich heute noch verändern. Anker an dich die Frage. Du bist ja auch jetzt in verschiedenen Formaten irgendwie unterwegs, öffentlich-rechtlich, dies, das. Wer macht da Community Management? Wer ist das, der diese Rolle ausübt?
Meistens sind das in irgendeiner Form geringfügig Beschäftigte. Das können die klassischen, wie viel sind es momentan? 535-Euro-Jobs natürlich sein. Es können Werkstudie-Jobs sein. Es können wie bei WDR und SWR diese x Tage im Monat Personen sein, also dass du nur beispielsweise 10 Tage im Monat arbeiten darfst. Es sind sehr häufig auch PraktikantInnen. Ich habe es tatsächlich auch eine Weile gemacht, weil es einfach bei uns Teil mit der Aufgabe war. Also man muss vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, auch um mit deinem Klischee so ein bisschen aufzuräumen, man redet ja von einem First- und einem Second-Level-Community-Management. Also First-Level-Community-Management, das ist dieses quantitative Löschen, Verbergen, Scannen einfach nur, ist da was Justiziables vielleicht auch dabei. Und dann Second-Level-Community-Management, da geht es ja wirklich in die Deep Dives rein. Also Fragen beantworten, irgendwie weiter zu recherchieren, Verweise zu geben, vielleicht auch klug oder lustig zu kommentieren, je nachdem, was es natürlich für ein Format ist. In solchen Formaten habe ich persönlich jetzt nicht gearbeitet, aber ich habe halt auch schon diese, auch zum Teil einfach dieses Löschen von Hassrede, Hasskommentaren, Einreichen beim Justiziariat und so weiter. Das ist als Redakteurin auch zum Teil mein Job gewesen, weil wir je nach Format, je nach Arbeitgeber, aber weil es da auch einfach gar keine zusätzlichen Kapazitäten dafür eine Zeit lang gab. Und das ist eigentlich das, was ich sehr häufig beobachte. Ich habe tatsächlich auch schon so richtig festangestellte, Vollzeit ausgebildete Community-ManagerInnen kennengelernt. Ja, und die meisten Redaktionen, die meisten Teams können sich, Stand heute, so mein Eindruck, gar nicht leisten, so jemanden fest reinzuholen. Du musst ja auch bedenken, die Arbeitszeiten. Also wir reden hier ja nicht von einer Position 9-to-5, sondern wir reden von mehr oder weniger 24-7 Community-Management. Ich meine, was passiert am Wochenende, was passiert abends? Und automatisch brauchst du nicht 40 Stunden Community-Management pro Woche und auch nicht alles auf einer Person, sondern du brauchst halt vielleicht 120 Stunden pro Woche. 3 Festanstellungen, ja, ja. Vollzeit.
Ja.
Ciao, Kakao.
Ja, das muss man sich leisten wollen und können, das ist keine Frage, aber ich habe das Gefühl, es liegt gar nicht so im Geld, sondern eher so wie bei mir an der Unwissenheit darüber, was eigentlich richtiges Community Management bedeutet und was richtiges Community Management braucht. Und auch das wollen wir ja heute klären, weil für mich war das bisher auch, naja, Kommentare beantworten, auf die Netiquette achten, sowas. Aber das ist es ja nicht, beziehungsweise nicht nur, sondern viel, viel mehr. Warum ich aber so denke, ist aber, glaube ich, ganz normal. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich vielen, die das hier heute hören, denn die Branche lebt es ja so vor, ne? Hier mal eine brandaktuelle MDR Thüringen-Ausschreibung vom mittellosen Rundfunk, wie ich ihn gerne nenne. Oh. Weil man journalistische Formate kürzt, während einzelne Redakteure im hohen oder mittleren sechsstelligen Bereich verdienen. Der MDR. Naja, also, die Anforderungen an diese Stelle: studentische Aushilfe MWD im Community Management, Studentin an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule, Fachschule, mindestens 3 Fachsemester, sicherer Umgang mit digitalen Tools wie Beispiel MS Office Program, strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe und Zuverlässigkeit, sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Umgangsformen und Fingerspitzengefühl im Umgang mit sensiblen oder kontroversen Inhalten. Und das, so eine Ausschreibung, das endet dann so, wie ich Community Management eben oftmals erlebt habe. Da kommt dann ein Kommentar wie: sehr gute Doku. Und als Antwort kommt dann: danke, was hat dir am besten gefallen? Nicht, weil das wirklich interessiert, sondern weil die Redaktion gesagt hat, die Leute sollen mir noch mehr Kommentare schreiben. Das pusht den Algorithmus und das ist dann Community Management. Und das ist ja nicht nur in meiner Wahrnehmung so, sondern das hat mir auch nochmal eine Wissenschaftlerin bestätigt, die genau zu diesem Thema forscht, und sie hat noch ein zweites großes Problem definiert, was so zustande kommt. Saskia Prinzler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Uni Leipzig. Die forscht dazu Plattformisierung öffentlich-rechtlicher Inhalte, also wie sich Medienpraktiken, Inhalte und Nutzung verändern, wenn Medien zum Beispiel auf Social Media stattfinden und nicht mehr beispielsweise im Fernsehen. Im Rahmen ihrer Dissertation untersucht sie Community Management als journalistische Praxis, also genau das, über was wir heute auch sprechen. Und Saskia hat lang den Funk-Insta-Kanal mitgeleitet tatsächlich. Also sie kommt auch aus der Praxis und weiß definitiv, von was sie spricht.
Was definieren wir eigentlich als Community Management? Also ich persönlich habe das Gefühl, dass es in Formatentwicklung oft als das Wegklicken von Kommentaren gedacht wird. Und dann setzen wir zum Beispiel günstige studentische Hilfskräfte auf die Stellen. Und es ist manchmal ihr erster Kontakt mit journalistischer oder redaktioneller Arbeit überhaupt. Das ist aus meiner Sicht fahrlässig, denn erstens lassen wir da sehr unerfahrene Menschen oft ohne richtige Supervision krassen Content anschauen. Also es macht halt einfach was mit dir und deiner Psyche, wenn du den ganzen Tag frauenfeindliche Beleidigungen oder Nazi-Kommentare liest. Und zweitens lassen wir da einige Potenziale sowohl für die Redaktion als auch für die Community auf der Strecke liegen. Für mich ist es mehr als das Kommentare wegklicken. Es beschreibt ja eigentlich, wie Redaktionen mit ihrem Publikum in Kontakt treten, also wie Feedback-Kanäle gestaltet sind, wie zum Beispiel User-Generated Content eingeworben und später auch ins Produkt eventuell eingebaut wird, wie Glaubwürdigkeit hergestellt wird in einer Anschlusskommunikation, die über das fertige Produkt hinausgeht. Also ich poste was und dann greift noch das Community-Management danach als Anschlusskommunikation ein. Es geht hier um Call-to-Actions, das Einblenden von Kommentaren in Videos, den Umgang mit den Nutzenden in DMs, aber auch zum Beispiel Prota- und Themenrecherche in der eigenen Community und so viel mehr.
Also quasi Community-Management mehr als Teil des Produkts sehen und nicht als quasi die Anlaufstelle für UserInnen des Produkts, falls sie irgendwie ein Problem haben oder sich am Produkt gestört fühlen, sondern das Ganze vielmehr als Teil des Produkts sehen. Und Saskia sagt aber auch, dass wir da einfach noch nicht wirklich weit vorangekommen sind. Das ist tatsächlich im Jahr 2025 für den Journalismus irgendwie noch Neuland.
Insgesamt kann man aber schon sagen, dass zum Beispiel Handreichungen zu Content Moderation oder Community Management eher mit Ansätzen aus der PR oder der Brand Communication entwickelt wurden. Also zum Beispiel sowas wie pushe ich Engagement oder Markenbindung. Und schon etwas weiter sind wir beim Thema Moderation von Hasskommentaren, Hate Speech, Shitstorms etc. Da gibt es auch echt gute Handreichungen und Leitlinien für journalistische Redaktionen. Aber dass wir unabhängig von diesen, ich sag mal, Extremfällen den Austausch mit der Community als teilöffentlichen Raum verstehen oder auch die Recherchepotenziale und Vertrauens- und medienkompetenzbildenden Potenziale sehen, das fehlt mir persönlich noch in der aktuellen Debatte. Und da jetzt mal ganz abgesehen davon, ob in der akademischen oder wirklich in der praktischen.
Aber es ist auch kein Wunder, weil wenn man diese Dinge ja berücksichtigen würde, dann müsste man ja plötzlich ExpertInnen einstellen, weil das, was Saskia gerade auch erzählt hat, das macht man ja nicht einfach so, hier ist dein Rechner, das sind die Zugangsdaten, viel Spaß, sondern da muss ja ein bisschen mehr dahinter stehen und das kostet aber natürlich eine Menge Kohle. Ich habe ja übrigens auch in der Recherche gefunden, und das finde ich einfach unfassbar interessant, dass es tatsächlich einen Bundesverband Community Management gibt.
Wirklich?
Und dieser Bundesverband geht da gerne mal auf die Webseite. Ich finde das ganz interessant, bvcm.org. Und die haben da zum Beispiel so ein White Paper, so ein Blanko-Stellenprofil Community Manager aufgeschrieben, um quasi auch einfach so Redaktionen und Firmen das so ein bisschen mit an die Hand zu geben, ey, was, wie muss denn überhaupt eine Rolle als Community Manager, damit die sinnvoll funktioniert, aussehen? Und wie kann ich diese Stelle auch ausschreiben und so weiter. Ich finde das total krass, dass für dieses nischige Ding einfach so irgendwie so ein Verband existiert und das weiß ich nicht, also zeigt mir aber schon auch nochmal, dass das da offensichtlich deutlich mehr dahinter steckt, als einfach nur Kommentare wegklicken.
Aber nischiges Ding, Luca, ich meine, gefühlt, ich habe dazu tatsächlich keine Zahlen gefunden, wie viele Community-ManagerInnen, weil ja auch der Begriff ein bisschen schwammig ist, also ist jemand, der beispielsweise das 5 Stunden die Woche macht, 10 Stunden pro Woche, ist die Person schon Community-ManagerIn? I don't know. Oder ist es dann, wie viele ergeben eine volle Stelle? I don't know. Es gibt keine offiziellen Zahlen auf jeden Fall dafür, wie viele Community-ManagerInnen in Deutschland arbeiten. Aber gefühlt hat es doch jede zweite Person schon mal gemacht. Das ist doch
ja, im Journalismus. Ja, genau. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Die Rolle oder die Aufgabe des Community Managers, die ist definitiv nicht nischig. Die gibt's ja überall. Aber die Person Community Manager oder in, das ist ja eine absolute Nische.
Da stimme ich dir zu.
Das ist das erste Mal, dass ich bewusst wahrgenommen habe, dass bei LinkedIn, wir haben ja zwei Leute, die wir gleich noch hören werden, die ganz proaktiv sagen, ich bin Community Managerin, ich bin Experte in diesem Gebiet, ich habe mich darauf spezialisiert. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Jetzt können wir natürlich, ne, wir uns das irgendwie hier ausdenken oder mit einer Wissenschaftlerin sprechen. Das können wir alles tun. Aber die Frage ist ja auch, naja, wenn es diese, ich habe mich auf Community Management spezialisiert, das ist mein Job, das ist das, was ich anbiete, wenn es diese Leute ja gibt, dann ist natürlich die Frage, okay, wie ist das dann in der Praxis? Werden die dann überhaupt eingestellt? Wie können die überhaupt für einen soliden Tagessatz ja auch arbeiten? Oder können die dann eigentlich auch nur auf 500-Euro-Basis irgendwo jobben, weil sonst macht es halt der Studi? Und wir haben tatsächlich mal eine Vollblut-Community-Managerin, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, gefragt, und zwar Emilia Busch, die macht wirklich nur das, die brennt extrem für die Sache und sie ist vor allem auch Expertin für den Umgang mit Shitstorms und Krisen, also jemand, den man wirklich gut gebrauchen kann, weil irgendwann wird jedes Format, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, irgendwann mal die Kacke am Bein haben. Und das, was sie aber oft erlebt, das klingt eher so.
Ganz ehrlich, ich würde nicht sagen, dass mein Job wirklich anerkannt wird. Community Management wird fast nie als eigenständiger Job gesehen und das sehe ich als großes Problem. Das Gehalt ist meistens ziemlich niedrig, fast immer ein Einstiegsgehalt. Wenn ich da nicht aktiv verhandeln würde, wäre ich komplett unterbezahlt. Ein weiteres Problem in der Branche ist auch, dass sich viele Stellenanzeigen an Werkstudierende richten. Das ist insofern ein Problem, weil Community Management Erfahrung, Strategie und vor allem Krisenkompetenz braucht. Und eben genau da setze ich auch mit meiner Arbeit an. Ich kümmere mich um Strategien, um Algorithmen, um Trendanalysen. Ich recherchiere Themen, schätze die Communities ein und achte natürlich auch darauf, die richtige Tonalität zu treffen. Ja, ich muss meine Arbeit auf jeden Fall oft verteidigen, vor allem im privaten Umfeld. Da passiert es oft, bevor ich überhaupt dazu komme, meine Arbeit zu erklären, dass mir meine Kompetenz abgesprochen wird, nach dem Motto, das ist doch eh nur Kommentare beantworten.
Ja, und jetzt ist Emilia wirklich auch jemand, die da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei ist, ne? Also ja.
Die Frau hat zum Beispiel auch Steuerung F mit aus der Scheiße gezogen, als es da den großen Shitstorm gab und so, genau. Also die ist da wirklich, wirklich, wirklich visiert in dem, was sie tut und hat auch viele Erfahrungen und trotzdem, wie sie sagt, ne, muss sie immer gegen so ein Einstiegsgehalt angehen, obwohl sie eigentlich Expertin ist auf ihrem Gebiet.
Ich habe mir auch mal in der Vorbereitung die Gehälter so angeguckt. Also sehr, sehr häufig reden wir hier von Einstiegsgehältern im unteren Bereich der 30.000, also 31.000, 32.000 im Durchschnitt. Laut den meisten Analyseseiten reden wir von 38.000 brutto bei Vollzeit. Hier müssen wir aber auch bedenken, die Arbeitszeiten sind ja, wie gesagt, auch total crazy. Das ist kein 9-to-5-Job, sondern sehr häufig hast du Randarbeitszeiten. Du hast Arbeit an Feiertagen, du hast Arbeit am Wochenende. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht immer entsprechend respektvoll etc. vergütet wird. Vor allem, wenn du es dann vielleicht über eine Produktionsfirma zum Beispiel machst, die halt diesen, oder eine Agentur, die dieses Community-Management mit anbietet.
Plus, was natürlich da auch noch nicht mit eingepreist ist, oder ich gehe davon aus, dass es nicht mit eingepreist ist, ist so eine Art wie ein Risikozuschlag oder ein Gefahrenzuschlag vielleicht auch, weil das hat Emilia auch erzählt, ne? Sie ist halt auch immer wieder mit belastenden Kommentaren, also mit wirklich teilweise schlimmen Dingen, ich möchte da jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber mit Hass, mit Anfeindungen, auch mit Lebenskrisen der Kommentarschreiber, und das gehört ja zu dieser Rolle mit dazu, damit klarzukommen und damit umgehen zu können, und auch das muss man lernen, und das muss meiner Meinung nach natürlich eingepreist sein, weil immer ins Blaue reingesprochen, ne? Aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung inkludiert psychische Erkrankungen als Community Managerin. Ich weiß nicht, ob die Versicherungen da schon so weit sind, dass sie das auf dem Schirm haben, aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön teuer ist.
Auf jeden Fall. Und die Arbeitszeiten für Community-ManagerInnen sind crazy. Es gibt keine eindeutigen Schulungen, es gibt keine eindeutigen Ausbildungen, es gibt gar nicht die Kapazitäten, um sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, wie läuft es denn eigentlich gerade auf dem Kanal. Und natürlich zieht das dann gerade vielleicht auch die schnellen Jobber und Jobberinnen an, also Werkstudis, die einfach einen Job brauchen, oder PraktikantInnen, die vielleicht noch nicht mal ein faires Praktikantengehalt, liebe Grüße an eine alte Folge von uns, bekommen. Das kann einfach nicht sein, dass das der Status quo im Community-Management ist und dass gleichzeitig die Wächter und Wächterinnen unserer Kommentarspalten sind, die Fehler aufarbeiten, die AutorInnen, die RedakteurInnen, die einfach Formate falsch gemacht haben. Also wirklich da uns zum Teil wahrscheinlich den Arsch retten und auch einfach ProtagonistInnen vor Hass, vor Diffamierung, vor irgendwelchen rassistischen, sexistischen etc. Sprüchen schützen. Da wollen wir als Formate, als Journalismus, als Branche wirklich keine Ressourcen reinbuttern? Ist das unser Ernst?
Die heutige Folge wird gesponsert von Cargo Bike. Ich bin, wenn diese Folge rauskommt, ja zwischenzeitlich Vater geworden. Und ein Thema, auf das ich mich schon lange vorbereitet habe, ist das Thema Transportmöglichkeiten mit Kind. Ich lebe in einer Stadt, in einer Wohnung ohne Tiefgarage oder so. Sprit ist eh sauteuer, Elektroauto ohne eigene Ladestation auch irgendwie blöd. Unsere Optionen, also Öffis, ganz klar, dann Carsharing für längere Reisen. Und als dritte Option auf jeden Fall ein Lastenrad. Aber mir ist irgendwie wichtig, dass das nicht so klassisch ist, wie man das eben kennt, also diese riesigen, sperrigen Kästen vor dem Lenker, sondern ein bisschen kompakter, leichter, ein bisschen flexibler. Und bei der Recherche bin ich schnell auf Cargo Bike gestoßen mit ihrem Cargo CS. Das ist ein E-Lastenrad, das jetzt nicht so übertrieben bullig daherkommt, sondern es ist super kompakt, es schaut nicht aus wie ein klassisches Lastenrad und trotzdem ist es perfekt für Kinder, für Einkäufe, für Gepäck und alles, was du dir vorstellen kannst. Ihr müsst euch das wirklich mal anschauen. Die haben so ein zweistöckiges Lastensystem. Klingt super wild, aber ist einfach extrem sinnvoll und clever. Für alle HörerInnen gibt es jetzt ein besonderes Angebot. 25% Rabatt auf jedes CS-Modell. Da gibt es ein paar. Für alle Infos dazu einfach mal eine Mail schicken. Ganz einfach an info@cargobike.com. Cargobike geschrieben C-A-G-O-B-I-K-E. Ihr wisst Bescheid. Die Mailadresse steht natürlich auch unten nochmal in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal ganz viel Spaß mit dem Lastenrad von Cargo Bike. Denn Cargo macht den Alltag leicht und die Zukunft grün.
Wir haben ja beide bisher nur bedingt mit und zum Community Management oder gar im Community Management gearbeitet. Und ich glaube, es ist auch nochmal sehr, sehr wichtig, hier eine Perspektive zu hören von jemandem, der das wirklich als Vollzeitjob macht. Also der das wirklich mit all der Expertise, mit all der Erfahrung, mit all den Weiterbildungen, die dazu gehören, das als Senior Community Manager macht, Ich persönlich wusste selbst gar nicht, dass es sowas gibt.
Ich auch nicht.
Also das sagt auch schon wieder sehr viel darüber aus, wie viel wir uns eigentlich als JournalistInnen mit dieser Branche auseinandergesetzt haben oder mit diesem Teil unserer eigenen Branche. Weil du und ich als Autoren, Autorinnen, wir brauchen das ja auch. Also wir sind ja auch davon abhängig. Naja, egal. Müssen wir später nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Ich habe mit Florian Hellmut gesprochen und er hat unter anderem in der Vergangenheit für Sky und Sport 1 das Community Management gemacht, hat dort ganze Teams aufgebaut und hat insgesamt in seiner Karriere meist journalistisch im Community Management gearbeitet. Also jetzt nicht diese ganze Brand und irgendwas Communication, diese ja, Kommunikativbranche. Da hat er zwar auch Ausflüge reingemacht, aber er hat wirklich ein journalistisches Profil, also journalistisches Community Management. Und er hat da nochmal einen ganz spannenden Eindruck gegeben, denn ihm ist letztens ein bisschen der Kragen geplatzt. Florian, du hast auf Social Media vor kurzem einen kleinen, ich würde mal sagen, digitalen Schrei losgelassen. Man kann es eigentlich so zusammenfassen. Du hast geschrieben, Community Management ist kein Job für irgendwie nebenbei. Das ist kein Job für Studis oder Praktis, für Leute, die einfach da keine Ahnung davon haben. Was war da bei dir los? Was hat diesen digitalen Schrei ausgelöst?
Also mir ist in letzter Zeit gerade bei den Stellenausschreibungen aufgefallen, dass viele Redaktionen, wenn sie suchen, dann nur Social Media Manager suchen. Wenn man wirklich nach Community-Stellen sucht, dann findet man eigentlich gar nichts, außer ab und an wirklich mal eine Praktikantenstelle oder eine Werkstudentenstelle. Aber jetzt ausgebildete Community Manager oder erfahrene Community Manager sieht man so gut wie gar nicht eigentlich. Und ich habe mir in der letzten Zeit ein bisschen die Zeit genommen und mal geschaut, wie läuft das Community Management bei anderen Redaktionen oder generell im Journalismus? Und da ist mir aufgefallen, dass entweder gar kein Community Management geleistet wird, dass entweder nur eine KI das Community Management ersetzt, was natürlich auch gar keinen Sinn macht, außer dass man ein paar Hasskommentare vielleicht rausfiltern kann, wenn das Tool gut ist. Und einige wenige, die wirklich Community Management betreiben, wo man auch sieht, die sind sichtbar in den Kommentaren und machen eben mehr als nur zu löschen. Aber auch das ist wirklich relativ selten. Und man merkt einfach, dass die Zeit fehlt, die Ressourcen fehlen, Community Management wirklich vernünftig zu betreuen.
Kannst du da von außen nachvollziehen, woran das liegt? Wird es einfach nicht als ernsthafter Teil der Arbeit gesehen? Würdest du das dem wirtschaftlichen Zwang in Medienhäusern zuschreiben? Was sind da so die Eindrücke, die du da innerhalb der Branche sammeln könntest?
Also es ist tatsächlich der wirtschaftliche Zwang in den Redaktionen. Wenn ich mit Abteilungsleitern, mit Head-Offs spreche, die sagen mir eigentlich alle, wir würden gerne mehr Community-Management machen, wir würden gerne Leute einstellen, aber wir haben einfach nicht die Budgets dafür. Es gibt Redaktionsleiter, die freuen sich, wenn sie einen Werkstudent oder einen Praktikanten bekommen. Aber wirklich erfahrene Community-Manager, die entsprechend gerade auf großen Redaktionsseiten wirklich präsent sind und den Usern auch einen Mehrwert geben, das ist wirklich sehr, sehr selten. Was eigentlich schade ist, weil eigentlich alle davon profitieren. Die Redaktion, aber auch die User, die sich dann entsprechend mit der Redaktion einfach diskutieren können, austauschen können. Und das ist einfach der Mehrwert, der wichtig ist.
Okay, aber das ist tatsächlich schon ein Punkt, den ich tatsächlich dann nachvollziehen kann, dass Redaktionen dann da, also wenn sie sparen müssen, und wir wissen ja alle, dass die Lage da finanziell nicht die ist, wie sie vielleicht vor 15, 20 Jahren war, dann würde ich wahrscheinlich als Redaktionsleiter auch da sparen, ne? Weil natürlich muss ich erstmal Content auf die Straße bringen, dass Community-ManagerInnen überhaupt arbeiten könnten. Und dann investiere ich natürlich erstmal die Kohle in den Content, den ich auf die Straße bringe. Dass das wahrscheinlich dann Downsides hat, das ist klar, aber das kann ich dann doch schon nachvollziehen.
Ja, und gleichzeitig kann ich aus der Perspektive einer Redakteurin, die sehr viele Social-Formate in den letzten Jahren betreut hat und mitentwickelt hat, auch sagen, du wächst halt auch nicht als sogenannte Kanal, egal auf welcher Plattform, wenn es nur Hass in deinen Kommentaren gibt. Das belegen auch Studien, dass Leute tatsächlich auch abwandern. Also Userinnen und User verlassen diesen Kanal, entfolgen oder wollen den dann eben nicht mehr sehen und bleiben nicht dran, wenn sie in den Kommentaren dann wahrnehmen, dass beispielsweise halt die Protagonisten angefeindet werden oder sowas. Das bringt dich halt auch nicht dorthin als Redaktion, als Format, wo du am Ende hinkommen möchtest. Und ja, da würde ich dir auch zustimmen. Ich würde wahrscheinlich wenn ich nicht die Erfahrung der letzten Jahre gemacht hätte, als Redaktionsleitung dort dann auch sparen. Aber wir müssen halt auch einfach anerkennen, wenn wir auf diesen Plattformen als JournalistInnen unterwegs sein wollen, als Formate, dann ist das einfach ein Job, der hinzugekommen ist. Den kannst du auch nicht irgendwo anders wegsparen, weil wir brauchen immer noch Mediengestaltung, wir brauchen immer noch CutterInnen, wir müssen mit jemandem rausgehen und drehen, wir müssen Interviews führen und recherchieren, all das. Aber mit diesem neuen Ausspielweg, in Anführungszeichen neu, ne, Internet ist ja auch noch nicht so alt, ist halt einfach noch ein zusätzliches Profil dazugekommen. Und das von Anfang an nicht strukturell mit einzuziehen, das habe ich bei vielen Redaktionen gesehen. Und das sorgt auch an vielen Stellen dafür, dass die Formate überhaupt gar nicht erst erfolgreich werden, weil sie nicht die Zielgruppe erreichen können. Was muss man denn deiner Meinung nach da mitbringen dafür? Du hast jetzt schon von so einem Feuer dafür geredet, aber ich stell mir trotz der vermeintlichen Bequemlichkeit des Jobs, abends vielleicht von zu Hause aus zu arbeiten, nicht viel Equipment zu brauchen etc., stelle ich mir auch vor, dass man da sehr viele Soft Skills einfach mitbringen muss und da auch eine gewisse mentale Stärke, Bereitschaft, sich da in die Kommentarspalten zu stürzen und vor allem ehrlicherweise auch total viel Ausdauer, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde, der Job ist tatsächlich sehr, sehr unterbewertet, weil viele, glaube ich, gar nicht wissen, was so an einem Tag auf einen Community Manager einprasselt. Das ist viel Hass, das ist viel Rassismus, gerade wenn man auf Redaktionsseite ist. Es sind viele Fake News, es sind viele Entscheidungen, die ich als Community Manager täglich treffen muss. Antworte ich auf einen Kommentar, blende ich was aus, muss ich was löschen, muss ich vielleicht sogar was an die Behörden weiterleiten. Das kommt je nachdem auf das Thema drauf an. Aber es ist ein Job, der sehr, sehr, also der vor allem mental sehr, sehr viel von einem abverlangt. Gleichzeitig ist es wichtig, Empathie zu haben, die Leute zu verstehen, Gefühl für die Leute zu verstehen, kreativ zu sein, wie ich auf gewisse Sachen antworte. Auch das ist eine Erfahrungssache, die nicht von heute auf morgen geht. Es ist super, super vielseitig und das ist auch das, was ich an dem Job schätze, auch wenn er an manchen Tagen sehr, sehr, sehr anstrengend ist und wie du sagst, gerade mental extrem herausfordernd ist.
Du hast vorhin selbst schon die wirtschaftlichen Zwänge natürlich auch in Medienhäusern angesprochen. Ich frage mich dann trotzdem, gibt es überhaupt die Ressourcen, um da A, eine faire Vergütung anzubieten und dann somit auch B, qualifizierte Leute da ins Team zu holen oder C, aus, ich sage jetzt mal, Werkstudis, die da irgendwie erstmal einen Job und vielleicht auch einen Einstieg gerade in den Journalismus irgendwie gesucht haben, die dann auch entsprechend dafür auszubilden und weiterhin zu schulen. Also wie ist da so, wie sind quasi die Rahmenbedingungen momentan in der Branche?
Ich würde sagen, es sind zwei Sachen. Grundsätzlich, wie schon gesagt, gerade als Senior ist es aktuell super, super schwer, was zu finden. Eben weil die Medienhäuser selten bereit sind, wirklich Senior-Gehälter zu bezahlen, beziehungsweise generell für das Community-Management wirklich auch Geld zur Verfügung zu stellen. Was auf jeden Fall ein Punkt ist, den ich auch selber erlebt habe, weil ich halt bei Sport 1 viele Werkstudenten und Praktikanten hatte, dass ich die dann wirklich an die Hand genommen habe, dass ich denen alles gezeigt habe, dass ich Ansprechpartner war, dass ich auch mal einfach da war, gerade wenn es so große Themen gab, wo es ja so Hassthemen, wo jemand dann auch einfach mal nicht mehr konnte. Und aktuell kann ich sagen, der aktuelle Community Manager von Sport 1 zum Beispiel, der war erst freier Mitarbeiter, dann war mein zweiter Mann sozusagen, und den habe ich entsprechend ausgebildet und der ist jetzt sozusagen für das Community Management bei Sport 1 zuständig.
Von dem, was du erzählst, aber auch von dem, was ich aus der Branche mitbekomme, klingt es halt an vielen Stellen so, dass eigentlich anspruchsvolle, kommunikativ und inhaltlich total intensive Jobs sauhäufig einfach an die, ich sag jetzt mal, günstigsten Arbeitskräfte rausgegeben wird. Nämlich die Werkstudis, die PraktikantInnen, die ja nochmal günstiger sind als Werkstudis. Und die halt auch einfach dann vielleicht, wenn es wieder Engpässe gibt, schnell wegrationalisiert werden. Das ist so meine steile These oder mein Eindruck. Würdest du da zumindest in Teilen mitgehen?
Da würde ich tatsächlich mitgehen. Gerade wenn es in der Redaktion zum Beispiel keinen erfahrenen Community Manager gibt, dann sagt der Social, wie auch immer, guck mal über die Kommentare, guck dir das an. Aber du hast halt nicht diesen Ansprechpartner, den du brauchst, mit dem du auch nachhaken kannst. Kann ich das so machen? Wie gehe ich mit dem Thema um? Es fehlt dann einfach so ein bisschen die Expertise, gerade bei drängenden Themen oder bei großen Themen, vielleicht auch bei Shitstorms, wie ich wirklich dann damit umgehe. Ich würde tatsächlich sagen, dass das Community Management immer noch nicht den Stellenwert hat, den er eigentlich verdient, weil viele tatsächlich nicht so richtig einschätzen können, was macht der Community Manager den ganzen Tag. Viele denken, die löschen, verbergen eigentlich den ganzen Tag, sehen aber nicht, wie intensiv dieser Beruf ist. Gerade wenn man dann wirklich auch in Themen, die hochdiskutiert werden, antwortet, wenn man sich wirklich mit den Leuten befasst, wenn man versucht, wirklich mit denen zu interagieren, gerade wenn es ein bisschen heißer wird, das ist einfach das, was, glaube ich, noch immer nicht so richtig gesehen wird und wertgeschätzt wird. Dabei ist das wirklich elementar, weil die Community Manager sind die, die wirklich die Marke oder die Redaktion nach außen hin vertreten, wo halt auch jedes falsche Wort eine negative Reaktion und einen Shitstorm hervorrufen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wenn ich mir gerade so die Redaktion anschaue auf den Social-Plattformen, dass sehr, sehr wenige sich überhaupt trauen, auf Kommentare wirklich einzugehen. Aber das ist, glaube ich, auch das Ressourcenthema. Ich glaube, viele Redaktionen würden gerne mehr machen, aber die haben einfach nicht die Zeit, wirklich zu kommentieren, weil dann gibt es 2, 3 andere Brandhärte-Kommentare, die vielleicht nicht gehen, wo gelöscht werden muss, weil gerade in der Redaktion, gerade auf Facebook zum Beispiel, da kommt alle halbe Stunde, alle 3/4 Stunde kommt ein neuer Post und je nachdem, was so an Volumen kommt, ist das natürlich super, super schwer, dann wirklich noch die Zeit zu finden, wirklich zu kommentieren.
Und ich glaube an der Stelle, wir haben das jetzt in der Folge schon an mehreren Stellen gehört, aber ist es nochmal so wichtig, einfach zu betonen, was ist denn jetzt eigentlich vor allem eben das Second-Level-Community-Management? Es bedeutet, auf die Kommentare einzugehen, zu unterscheiden, wer sind die User und die Userinnen, die hier häufig kommentieren, wer verteidigt gerade beispielsweise die ProtagonistInnen, wer braucht dabei Unterstützung, wer wird selbst beleidigt oder angefeindet von anderen, von irgendwelchen Trollen, von irgendwelchen Schreibern, von Hasskommentaren. Wem muss ich jetzt die inhaltlichen Fragen beantworten? Also wirklich auch das Verfassen von Nachfragen auf Basis der Recherche, die dort präsentiert wird. Beispielsweise, aber war das nicht so, dass das Gesetz 1958 noch dieses oder jenes gesagt hat? Und dann musst du darauf eine Antwort finden. Als Community Managerin musst du dann gegebenenfalls mit der Autorin, mit dem Autoren, mit der Redaktion in Kontakt treten, recherchierst nochmal selbst. Vielleicht hast du ein FAQ bekommen, vielleicht hast du ein Manual bekommen, genau für diesen Beitrag. Aber sehr häufig ist es natürlich auch so, dass die Kapazitäten gar nicht von Seiten der AutorInnen da sind, um sowas vorzubereiten. Stichwort wirtschaftlicher Zwang, der fängt ja nicht beim Community-Management an und hört dort auf, also bei den einzelnen Personen, sondern dem unterliegt natürlich auch die gesamte Redaktion. Das heißt, ich recherchiere dann hier nochmal nach. Okay, wie war das denn dann nochmal? Da muss ich belegbare oder verlässliche Quellen finden, nicht einfach nur irgendeinen Online-Artikel. Dann muss ich wissen, wer sind denn die User und Userinnen, die hier häufiger sind? Wer muss denn jetzt schon wieder verwarnt werden, weil die Person gerade erst gestern auch diese und jene Kommentare geschrieben hat. Wie gehe ich mit irgendwelchen Dog Whistles um? Also was sind auch die Kodierungen von beispielsweise Rechtsextremisten, die in den Kommentarspalten genutzt werden? Dann muss solches Wissen auch dokumentiert werden. Ich mache dann eine Übergabe mit den Nächsten in der nächsten Schicht und versuche vielleicht dann auch noch die DMs zu verwalten, in denen Leute wirklich ihr Herz ausschütten und zum Teil traumatisierendste Nachrichten schreiben oder total wichtige Themenhinweise geben, die dann wiederum auch die Redaktion bekommen sollen, die da sinnvoll zusammengefasst werden müssen und gebrieft werden müssen. Also ich bin mehr, als Community Managerin bin ich mehr als einfach nur ein Filter für positive und negative Kommentare, sondern das geballte Wissen der Zielgruppe, das geballte Feedback läuft durch mich in Anführungszeichen, also durch diese Person dann. Und die Redaktion weiß gar nicht, was da eigentlich abgeht. Und ich muss all das qualitativ aufbereitet dann auch weitergeben, damit man dann mit diesem Feedback auch weiterarbeiten kann, auf neue Themen kommt, neue Protas findet und auch einfach weiß, wie ist der Beitrag am Ende angekommen? Weil das ist ja der große, große Vorteil dieser Plattform im Gegensatz zur linearen TV-Ausstrahlung. Und ob dieses Potenzial genutzt wird oder nicht, das hängt von der Person ab, die, so wie ich es ja selbst so lapidar formuliert habe, zu Hause abends im bequemen Stuhl mit einem Laptop sitzt. So ist total fies, überspitzt von mir formuliert, aber am Ende des Tages so sehen eben viele Leute die Community-ManagerInnen und sehen eben nicht, was da auf einer qualitativen Ebene passieren muss, damit die Leute eben nicht entabonnieren, nicht mehr in die Kommentarspalte gehen und das dann eben auch den negativen Kommentaren, obwohl es ein total toller Beitrag sein kann, überlassen wird. Und ich finde es vor allem gerade so schade, wenn wir jetzt auf zum Beispiel öffentlich-rechtliche Formate gucken, nehmen wir mal ein Tagesschau-Video, was ja eine extreme Reichweite hat, was auch ganz, ganz viele junge Leute da erreicht mit wichtigen Inhalten, wichtigen Recherchen, Zusammenfassungen von Ereignissen oder so. Wenn man sich da zum Teil halt die Kommentarspalte anschaut, das sind natürlich hunderte oder tausende Kommentare. Aber gerade dann da als Redaktion keine Präsenz zu zeigen, ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Und ich als Autorin dann wiederum, ich hatte vor kurzem auch eine Doku veröffentlicht zu im weitesten Sinne ja rechtsextremen, im weitesten Sinne Rechtsextremisten und ihrem Agieren in Deutschland. Und dann guckst du dir halt dann die Kommentare an, denkst dir so, nein, ihr habt es irgendwie falsch verstanden. Oder ich möchte am liebsten dann so als Privatperson sozusagen dann noch rein kommentieren, was natürlich auch keine kluge Idee ist.
In deinem Fall zum Beispiel hätte ich so gemacht, ich wäre in die Kommentare gegangen, ich hätte dann auch mit dir gesprochen, mit dir telefoniert. Was stört dich? Wo müssen wir ran? Wo können wir dann? Weil es gibt keine bessere Quelle als die Person, die die Doku macht, die da entsprechend ist, dass man den Mehrwert aus der Doku, weil ich finde, gerade wenn du eine Doku online hast, dann ist es wichtig, dass die Leute die verstehen. Und wenn die Nachfragen haben, dann gerade im Öffentlich-Rechtlichen, dann sehe ich da fast schon das Muss, dass man da entsprechend agiert. Und wenn es nur ein paar Kommentare sind, um einfach sichtbar zu sein, um die Möglichkeit zu haben, dass sich der Autor, die Autorin entsprechend nochmal äußern kann. Das finde ich mega, mega wichtig. Und das ist auch ein Mehrwert für den User. Also ich sehe da tatsächlich Licht am Horizont, weil ich halt die positiven Effekte vom Community Management sehe. Natürlich gibt es Tage, die leichter sind, die schwerer sind. Ich mache den Job jetzt im Dezember seit 15 Jahren und ich hatte es tatsächlich nur einmal, das war noch bei Sport1, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Es war auch ein Rassismus-Thema, das über 3-4 Tage ging mit täglich 5.000 bis 10.000 Kommentaren oder so. Und dann Tag 3 habe ich dann gesagt, es war irgendwie nachmittags, Homeoffice, Corona, oder es war Corona sogar, ich bin jetzt mal eine halbe Stunde weg, setze mich auf den Balkon und bin dann wieder da. Es war tatsächlich das einzige Mal in meiner Karriere, wo ich entsprechend mal gesagt habe, ich brauche jetzt mal eine kurze Pause, weil es einfach zu viel war und halt wirklich pro Minute 100, 200 neue Kommentare waren, die ja eigentlich niemand lesen sollte. Und das ist für mich auch immer ein Faktor. Ich bin dafür da, dass auf den Plattformen gerade Hass und Rassismus und was auch immer, dass die Leute das nicht lesen müssen. Ich bin der, der das macht, der die Verantwortung trägt, dass andere Leute die Dinge, die sie nicht lesen sollten, weil sie einfach keinen Mehrwert haben, nicht lesen. Und das ist die Verantwortung, der ich mich gerne stelle und die mir einfach wichtig ist. Ich bin jemand, ich wurde in der Schule zum Beispiel lange gemobbt, habe viele schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe durch den Job auch so ein bisschen die Möglichkeit, diesem Hass ein bisschen entgegenzutreten und alles in meiner Macht Stehende zu tun, um diesen Hass nicht zuzulassen. Das ist für mich auch so ein Antrieb, so ein bisschen das Feuer, warum ich diesen Job überhaupt mache und immer noch mache. Weil, sind wir ehrlich, Community Manager, viele machen den Job 1 Jahr, 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre, aber dann war's das, weil sie es mental nicht abkönnen, dass sie täglich beleidigt werden, oder halt wirklich hasserfüllte Sachen, Rassismus jeden Tag um die Ohren kriegen. Und wenn man das wirklich mal 8 Stunden am Tag macht, dann weiß man wirklich, was man geleistet und was man teilweise auch ertragen hat.
Und man hört sowohl dein Feuer für diesen Job, als aber auch dein ich glaube, gesunden Realismus, der da auch wichtig ist, wenn man das so lange machen möchte, um das auch auszubalancieren einfach für sich selbst mental. Also ich finde, das wird da total deutlich. Hast du abschließend noch einen Punkt für uns, wo du auch sagst, okay, das alles gehört unweigerlich zusammen, es kann keine gute Veröffentlichung, es kann keinen guten Journalismus ohne gutes Community-Management geben und so könnt ihr uns auch, also von redaktioneller Seite, von AutorInnen-Seite, besser Respekt zollen sozusagen.
Nein, ich glaube, der Community Manager ist trotzdem immer noch so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Er sitzt zwar meistens in der Redaktion, er kommt aber nicht so oft zu Wort. Dabei ist auch gerade das Community Management sorgt ja dafür, dass der Community Manager Themen in die Redaktion trägt, so sollte es zumindest sein, dass der einen Mehrwert bietet, der sagt, was wird gerade diskutiert, was ist wichtig, wo können wir zum Beispiel noch ein neues Nachrichtenstück machen, ein neues Talkstück, wie auch immer, welches Thema müssen wir nochmal aufrollen? Können wir sogar User-Kommentare nutzen und redaktionell aufbereiten? Was bietet wirklich einen Mehrwert. Ich habe tatsächlich gestern Abend noch eine spannende Zahl gelesen, um nochmal zu zeigen, was kommt wirklich so auf eine Redaktion zu. Und zwar, Sophie Peschke ist Social Team Lead beim RND und hat gestern Abend einen LinkedIn-Post gemacht und hat geteilt, dass sie im letzten Jahr über 2,9 Millionen Kommentare auf ihren Plattformen hatten.
Oh, wow.
Das heißt, gelesen, geprüft, verborgen und beantwortet. Es gibt Redaktionen, die werden natürlich weniger haben. Die Tagesschau, ich weiß nicht, wie viele Kommentare die Tagesschau hat alleine. Das wird noch viel, viel mehr sein. Aber ich finde, diese 2,9 Millionen zeigen schon mal, wenn man die wirklich alle liest, wirklich beantwortet, damit arbeitet, was das einfach für eine Masse ist, die auf so einen Community Manager einfach die auf einen zukommt. Und das ist gerade was im Community Management noch viel zu selten passiert, dass man in einem geschützten Raum über Erfahrungen spricht, über Themen, die wichtig sind. Wie gehe ich mit Themen um? Aber auch, wie gehe ich mit oder was passiert, wenn ich zum Beispiel nicht mehr kann? Mit wem spreche ich? Da geht's halt darum, dass man sich gegenseitig stützt, dass man schaut, wie sich jeder im Team individuell stärken kann. Deswegen sage ich, man braucht ein Team im Community Management, gerade in Redaktionen. Da reicht es wirklich nicht, einen Werkstudent oder einen Praktik zu haben, sondern du brauchst einen Senior, der Ansprechpartner ist, der immer weiß, was Sache ist, der die jungen Kollegen und Kolleginnen ausbilden kann, der sie an die Hand nimmt, der ihnen vor allen Dingen auch den Druck nimmt. Einfach eine Vertrauensperson zu haben und im allerbesten Fall natürlich auch einen psychologischen Ansprechpartner, was es tatsächlich extrem selten gibt. Das brauchst du einfach in diesem Bereich. Ich habe einige Community Manager erlebt, die den Job nur 1-2 Jahre gemacht haben. Ich habe welche erlebt, die den Job ganz an den Nagel gehängt haben, weil sie einfach nicht mehr konnten, weil sie fertig waren, weil sie diesen ganze Negativität einfach nicht mehr ertragen haben, mit der regelmäßig oder fast täglich eigentlich, der sie damit in Berührung gekommen sind. Deswegen finde ich es mega wichtig, dass Redaktionen gerne mit Praktis, mit Werkstudenten arbeiten, aber eben auch wirklich Leute in Redaktionen sitzen, die Community Management leben, die wissen, was zu tun ist, die Experte sind. Das Ziel muss nicht sein, wir löschen Kommentare, wir verbergen Kommentare, sondern das Ziel Community Management heißt, wir gehen in die Interaktion, wir antworten, wir sind sichtbar, wir machen all das, um wirklich zu zeigen, wir uns interessiert, was ihr schreibt, wie ihr denkt. Und wir wollen einfach gerade in der heutigen Zeit ernsthaft in den Dialog gehen. Das ist für mich gerade in der Redaktion das, was unfassbar wichtig ist, was aber aktuell so gut wie überhaupt nicht funktioniert. Auch weil ich das Gefühl habe, dass die Redaktionen so ein bisschen Angst haben, ja, irgendwo anzuecken, was Falsches zu schreiben, irgendwie zu polarisieren. Und das ist einfach super schade.
Ja, also ich muss sagen, das, was ich am Anfang vermutet habe der Folge, das ist auf jeden Fall, das hat sich bestätigt. Mein Blick auf Community Management war definitiv falsch oder meine Gedanken, die ich dazu hatte, dass das eben wirklich einfach nur, also das, was wahrscheinlich viele denken, ne? Wir löschen halt da Kommentare, wir antworten vielleicht mal, wir setzen die Netiquette durch und so weiter. Das ist es halt nicht nur, ne? Das ist es auch, aber das ist schon deutlich, deutlich mehr. Und ich glaube, gerade im Journalismus haben wir da in vielen, vielen Stellen noch Nachholbedarf und müssen da deutlich besser werden. Die Frage ist natürlich die Frage des Geldes, der Ressourcen, ne? Woher sollen die kommen? Ich hätte da ja natürlich durchaus eine Idee, weil ich glaube schon, dass viel Gelder da auch, sag ich mal, also...
Im mittleren Management ein bisschen versacken vielleicht?
Im mittleren Management ein bisschen versacken.
Mensch.
Das ist durchaus...
Gute Formulierung.
Durchaus im Rahmen des Möglichen. Aber ja, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es jetzt von jetzt auf gleich getan ist und dass es so ultra leicht ist, das umzusetzen. Das ist ein Weg und dafür braucht es aber natürlich erstmal Verständnis dafür, was Community Management auch ist. Und da finde ich auch so die Arbeit, die Florian, aber die beispielsweise auch Emilia
auch bei LinkedIn machen, ne? Das ist super wertvoll. Also natürlich machen die das mit Sicherheit auch ein bisschen, ne, um den eigenen Marktwert zu steigern. Das ist natürlich,
ja,
das ist natürlich keine Frage.
Für sich selbst und den Job auch für Sichtbarkeit zu sorgen.
Genau, aber es geht, aber was sie natürlich damit auch erreichen, ist so ein bisschen mehr Verständnis für die Wichtigkeit dieses Berufsbildes Community Managerin.
Und ich glaube, was wir auch einfach nochmal klar sagen können und dürfen, und da hat mir Florian auch so ein bisschen die Last sozusagen genommen, das ist vollkommen okay zu sagen, manchmal ist Community Management einfach das Löschen, das Abarbeiten, das, ne, das Quantitative, und das können auch Werkstudis und PraktikantInnen mit wenig oder keiner Vorerfahrung, das können die erlernen, darin können die gut werden, aber das alles ersetzt eben nicht diese zweite Ebene, dieses wirklich Eintauchen in auch eine Community-Management-Strategie, das Entlasten von jungen Arbeitskräften, die zu miesen Arbeitszeiten, die unter wahrscheinlich wenig bis gar keiner Wertschätzung in Redaktionen arbeiten, und dann auch, weiß ich jetzt nicht, wie die alle vergütet werden, aber ich weiß von einigen, die gerade so über Mindestlohn das Ganze machen. Das mag natürlich gerade in einer Ausbildungssituation, in einem Studium, mag das ein angenehmer und einfach auch zu erlangender Job sozusagen sein, aber das ist nicht dieses Community-Building, das Community-Management und vor allem auch nicht der verantwortungsvolle Umgang mit solchen Aushilfskräften oder mit jungen Arbeitskräften, den wir in der Branche im Jahr 2025 brauchen. Und wenn es dabei bleibt, dass die Medien das nicht ernst nehmen, wenn Redaktionen das nicht ernst nehmen, dann bleibt es einfach auch bei solchen Lippenbekenntnissen wie, wir müssen doch die jungen Leute erreichen und wir wollen, dass das Format fliegt und so weiter. Wir wollen Community Building und am besten wollen wir auch noch in unseren Kommentarspalten Demokratie und Protas und Menschenwürde verteidigen. Ja, wenn ich dann aber kein Geld dort reinstecke, wo das tatsächlich geleistet wird, diese klein-klein Arbeit, die im Großen und Ganzen dann gar nicht mehr so klein-klein ist, ja, dann ist es halt auch einfach nur eine leere Worthülse.
Ja, ja, geht schlussendlich halt auch so ein bisschen um das Thema Kulturkampf, ja, im Netz.
Absolut, ja, absolut.
Ja, naja.
Na ja. Und mit diesem leichten Thema, in Klammern, ich hatte immer noch kein Frühstück, lieber Luca,
ja, das
geht jetzt auf eine Folge zu Ende, die mehr als überfällig war, meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, absolut, ja, was die Menschen da draußen dazu sagen werden. Unter druckausgleich@journalist.de oder auf Social Media in Kommentarspalten voller Hass uns dann das Feedback geben werden. Hoffentlich nicht. Aber ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es da ankommt. Und noch gespannter bin ich eigentlich, ob du in letzter Zeit hattest, in diesem wunderschönen Sommer, der gar nicht mal so schön wettertechnisch ist, uns ein spannendes Format wieder mitzubringen. Was du gesehen hast.
Ja. Du spielst auf den Live-Live-Moment an, beziehungsweise, da so hieß es früher mal, ich weiß. Es geht um meinen Tipp der Woche. Ich habe tatsächlich kein Watch-Tipp. Das hat aber auch einfach, ja, ich weiß, das hat aber auch einfach den Grund, dass ich mich gerade ziemlich viel mit dem Thema Kind beschäftige, ne, sag ich mal.
Gibt es da nicht irgendwelche vorbereitenden Dokus, die du uns diesbezüglich empfehlen kannst? Weiß ich auch nicht, ob das dann so zielgruppengerecht ist, ehrlicherweise.
Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist einfach gerade so ein bisschen die heiße Phase, und dann ist ja auch Elternzeit, ne? Und natürlich ist das da so in der Welt eines Selbstständigen bedeutet das natürlich auch, dass man noch ganz fix, ganz schnell Dinge zu Ende bringen will und abschließen will, damit man da seine Auftraggeber nicht einfach
so. Ich hab's verstanden. All diese Ausreden dafür, dass du deinem Job nicht nachgekommen bist, das ist schon in Ordnung.
Mein Tipp ist, bekommt ein Kind, ist cool.
Und gar nicht time-consuming anscheinend.
Nee, aber es ist irgendwie so schön. Okay. Es ist aufregend, es ist toll, es ist was völlig anderes. Es ist wunderschön.
Wir sprechen uns dann in 2 Monaten nochmal, wenn die Schlaflosigkeit dich dann eingeholt hat und Babybrei sich auf deinem T-Shirt so festgetrocknet hat, dass du ihn nicht mehr abkratzen kannst. Aber ich gönne dir natürlich diese Phase sehr, auch wenn ich mich selbst davon noch
Brei ist ja Gott sei Dank noch lang kein Thema. Ne? Das kommt dann erst so mit 6 Monaten.
Ah, oder
so,
okay. Glaub ich. Ja, gut. Siehst du, dann hast du mich zumindest in der Hinsicht nochmal weitergebildet. Dann mache ich etwas, wofür oder dann gebe ich Ihnen einen Tipp, den du wahrscheinlich bald nicht mehr brauchst, weil du keine Zeit mehr haben wirst. Aber ich habe, und ich hoffe, ich habe es dir noch nicht empfohlen, ich hoffe nicht, ich benutze es aber seit ungefähr einem halben Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, die App OneSec. Davon gibt es auch diverse Alternativen. Einfach eine App, die mich beim Scrollen unterbricht, beziehungsweise die überhaupt es verhindert, dass ich auf Social Media gehe. Das kann man für jede einzelne App einstellen. Bei iOS geht es vor allem über die Kurzbefehle. Da muss man was aktivieren. Aber prinzipiell geht es auch bei Androids. Funktioniert ein bisschen anders, das Einsetzen, aber ich lade mir die App runter, stelle alles ein und sobald ich in meinem Fall zum Beispiel auf Instagram gehe, muss ich einmal tief ein- und wieder ausatmen, bevor ich dann auf Instagram gehen kann. Dann muss ich noch eine Frage beantworten, was gerade meine Motivation ist, auf Instagram zu gehen. Und ich habe inzwischen sogar die Unterbrechen-Option aktiviert. Das finde ich besonders wichtig. Das heißt, dass sobald ich irgendwie 5 Minuten auf Instagram war, werde ich gefragt, ob ich nicht wirklich so lange auf dieser App scrollen möchte. Und dann muss ich diesen ganzen Turnus nochmal durchmachen, um auf der App zu bleiben. Also für alle, die doomscrollen, perfekte Lösung. Und letztens gab es ein Update, während diesem kurzen Update, also es war so ein paar Tage, hat diese App nicht so richtig funktioniert. Und zack, in der Woche hatte ich einfach direkt eine dreifache Bildschirmzeit. Also sehr wichtig.
Ich habe neulich so ein Ding gesehen, das nennt sich Brick. Das ist tatsächlich ein physisches Teil. Das kann man sich safe auch mit einem NFC-Chip, den man sich für 30 Cent bei Alibaba kauft oder so, auch irgendwie selber irgendwie bauen. Aber das finde ich aber auch irgendwie ganz interessant. Ja. Das finde ich auch, glaube ich, ganz interessant, weil da ist es ja wirklich so, quasi du gehst dann mit deinem Handy an diesen Brick ran. Dann wird dann per NFC diese App ausgelöst und dann kannst du aber quasi erst wieder das entsperren, dass du dann Instagram nutzen kannst und so weiter oder was du halt einstellst, wenn du wieder an diesem Brick gehst. Und das ist, glaube ich, auch ganz geil, weil stell dir vor, so du hast den bei dir zu Hause liegen, aber du gehst jetzt irgendwie raus, triffst dich mit Freunden oder weiß ich nicht und scannst vor das Ding und dann hast du keine Chance, bis du wieder zu Hause bist und das Teil scannst.
Ja.
Also vielleicht für die Leute, die eine Stufe härter brauchen, vielleicht mal sowas ausprobieren.
Vielleicht werde ich euch dann in 3 Monaten davon berichten. Ich habe das auch schon mal gesehen. Bisher habe ich es noch nicht als notwendig erachtet, aber wer weiß. Und besser geht immer.
Was auf jeden Fall bei mir gar nicht funktioniert ist, wenn man so durchscrollt oder kommt da dann irgendwelche so möchte gern Psychologen-Dudes, die dann da so, halt, warum bist du gerade hier auf der App? Warum scrollst du noch? Warum gehst du nicht raus und checkst das wahre Lied? Halt dein Maul, wirklich, ich möchte jetzt bingen, verpiss dich und dann scroll ich weiter.
Es wird mir auf jeden Fall fehlen in deiner Elternzeit mit deiner absolut positiven Einstellung zum Leben und zu Menschen, deine Toleranz und deine innere Ruhe. Das alles wird mir auf jeden Fall fehlen. Ich freue mich, wenn wir dann wieder sprechen, wenn es dann auch wieder an der Zeit ist, für dich unter die Arbeitenden zurückzukehren. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz wunderbare, ganz ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit. Elternzeit. Und ja, ich bin gespannt auf alles, was da so kommt. Und vor allem bin ich gespannt, was wir uns noch zur 50. Folge, zur Jubiläumsfolge überlegen werden.
Ja, große Erwartungen schüren. Mhm. Hoch, also go bro, nee. Look bro, go slow. So.
Okay.
In diesem Sinne, bis bald, ne?
Bis bald. Wir sprechen uns. Tschüss. Ciao.